Jesus, gute Hirte, wir wollen auf dich hören. Schenk uns deinen Geist, das, was ich rede, dein Wort ist, und was wir hören, deine Stimme ist. Und bewege uns, dich mehr zu lieben und dir williger zu folgen, bis du wiederkommst. Amen. Liebe Johannesgemeinde, erstmal, der Blick von hier oben ist ungewohnt. Ich predige am meisten in der Matthäusgemeinde und da gibt es auch eine Kanzel, die ist aber etwa 1 Meter erhöht und nicht gefühlt 20. Und selbst in der Matthäusgemeinde predige ich oft vom Lektorenpult und nicht von der Kanzel. Aber wir probieren es heute. Es ist Hirtensonntag und ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein Hirte auf dem Hügel, der über die Schafe drüber guckt. Ja, normal bin ich lieber bei den Schafen dabei. Hirtensonntag, es dreht sich, wie wir schon gehört haben, vielen Dank Alex, alles um Hirten und Schafe. Alle Texte, alle Lieder, der Psalm, man kann fast die Schafe blöcken hören, aber zum Glück nicht riechen. Warum eigentlich ein Sonntag, wo alles sich um Hirten und Schafe dreht? Gut, offensichtlich, wir haben es ja im Wochenspruch gehört, wir werden es gleich im Predigtext hören. Jesus sagt von sich aus, er ist der gute Hirte. Also, ja, Hirtensonntag vielleicht. Aber Jesus sagte auch, er ist das Brot des Lebens. Feiern wir einen Brotsonntag? Weiß nicht. Aber warum überhaupt, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte? Er war doch Zimmermann, oder? Ich meine, er sagt, ich bin das Licht der Welt und ich bin der Weinstock. Aber das sind alles Sachen, die man sowieso nicht sein kann. Aber Hirte kann man sein, das ist doch ein Beruf. Und Zimmermann ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, das wissen Sie und ihr vielleicht alle schon. Ein Tekton, wie es auf Griechisch heißt, ist ein technisch Begabter, ein Baumeister im Prinzip. Also Stein, Holz, alles. Wäre gern Zimmermann, aber jetzt stehe ich hier. Ich frage mich auch, wenn wir dabei sind, ich schweife ein bisschen ab, es tut mir leid, hat Jesus noch ein bisschen seinen Beruf geübt, als er schon im öffentlichen Dienst stand? Wie hat er für seine Mutter eigentlich gesorgt? Steht jedenfalls nirgendwo, dass er das gemacht hat. Aber Hirte, da können wir schon ziemlich sicher sein, er war nie Hirte. Also er hat nie den Beruf Hirten ausgeübt. Er hatte auch nicht so viel mit Hirten zu tun gehabt, eher mit Fischern. Also vielleicht hätte er gesagt, ich bin der große Angler. Nein, ich bin der gute Hirte. Ja, es ist gar nicht so spannend in einer frommen Gemeinde, wo alle die Bibel lesen. Aber ich denke, wenn man ein paar Mal durch die Bibel geblättert hat, wird einem schon aufgefallen sein, wie oft Hirten vorkommen und wie oft Schafe. Ein paar Zahlen dazu. Also je nachdem, wie man zählt, kommt man auf locker 800 Stellen, 800 Mal, wo Hirten und Schafen erwähnt werden, in mindestens 500 Verse. Das sind ganz schön viele. Schon auf den ersten Seiten der Bibel erfahren wir, Abel war Hirte und sein Opfer hat Gott gefallen. Abraham, Isaak, Jakob, die Stammväter Israels, Hirten. Mose, der große Prophet, der Muster für den, der kommen sollte, um Israel zu führen, war 40 Jahre lang Hirte, bevor er von Gott berufen wurde, um Menschen, Schafe zu hüten. David, der Musterkönig, der König, der als Muster gilt für den, der kommen würde, um Israel zu befreien, war Hirte, bevor er berufen wurde, Menschen Hirte zu sein. Die Propheten und Psalmen sind voll mit Beschreibungen von Gott als Hirte und seine Menschen als Schafe, seine Herde. Also doch kein Wunder, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kein Wunder, dass wir heute Hirtensonntag feiern. Jetzt komme ich endlich zum Predigttext aus Johannes Kapitel 10 und ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung. Jesus sagte: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der aber gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Soweit der Predigttext. Ich möchte drei Themen mit Ihnen heute besprechen oder drei Punkte herausziehen. Und das erste beginnt schon im ersten Vers. Ich bin Amerikaner. Das heißt, ich tendiere dazu, ein Superlativ auf dem anderen zu häufen. Ich sage zum Beispiel sehr gerne, Gott ist die ultimative Macht des Universums. Hört sich gut an, gell? Jesus sagt einfach, gut, ich bin der gute Hirte. Gut für mich klingt, weiß nicht, ich meine, das ist ja nicht schlecht, es ist besser als schlecht, aber so richtig umwerfend ist gut nicht. Aber ich bin Amerikaner und Jesus nicht. In seiner Kultur, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, hat er gemeint und haben alle verstanden, ich bin der gute Hirte. Ich bin das Muster dafür, was ein guter Hirte ist. Ich in meiner Person bin die ultimative Beweis dafür, was ein Hirte sein kann und sein muss. Da darf ich meine Superlative wieder verwenden. Jesus behauptet, er ist der gute Hirte. Und er erläutert, was definiert mich als gute Hirte? Ich gebe mein Leben für die Schafe. Kein König auf dem Streitross, kein Präsident mit seiner Wehrmacht, kein Diktator mit seinen Panzern, nicht mal ein ehemals Hirte, jetzt König David, mit seinem Heer. Jesus ist der gute Hirte, der seine Macht zeigt, indem er sie abgibt, sie ablegt. Er sich vor den Löwen und Wölfen wirft, um seine Schafe zu retten. Und das ist ihm so wichtig, dass er es zweimal sagt. In Vers 11 am Anfang vom Predigttext: Ich bin der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben für die Schafe zu geben. Und in Vers 15: Ich bin der gute Hirte und gebe mein Leben für die Schafe. Er ist der Hirte. Er ist der, der die Verantwortung trägt und der, der die Vollmacht hat, über die Herde zu bestimmen. Er ist sozusagen der König. Aber ist ein Hirtenkönig. Unser Predigttext steht mitten in einer Auseinandersetzung, wo seine Zuhörer in Jerusalem sich gefragt haben, ist Jesus der Messias oder nicht? Und er sagt, ja, ich bin es. Ich bin der König, der kommt, aber nicht der König, den er meint. Also, erster Punkt, Jesus ist Hirte. Zweiter Punkt, hängt damit zusammen, Jesus sieht uns als Schafe. Wenn wir an Mr. Nice Jesus denken, der gute Hirte, der freundliche, nette, fürsorgliche Hirte, der Nice Jesus, dann denken wir an den grünen Auen und die kühlen, frischen Wasser, an den gedeckten Tisch, dann ist es schön, dass Jesus der Hirte ist. Dann ist es in Ordnung, dass wir Schafe sind. Und selbst wenn wir an die Todesschattenschlucht, so übersetzen Buber und Rosenzweig, das finstere Tal, das finde ich toll, Todesschattenschlucht. Selbst wenn wir daran denken, es ist nicht so schlimm, es ist eigentlich okay, weil Jesus ist bei uns mit seinem Stecken und Stab, er tröstet uns, wir müssen keine Angst haben. Aber wenn wir über uns nachdenken, ich zumindest über mich, dann ist es nicht so schön, ein Schaf zu sein. Es ist nicht so schön, wenn Jesus sagt, ich bin ein Schaf. Wenn wir die Eigenschaften von Schafen uns auflisten, Alex hat es schon ein bisschen angedeutet, noch weniger. Schafe sind Gewohnheitstiere. Sie langweilen sich schnell und lassen sich leicht ablenken. Sie werden leicht erschreckt und entscheiden impulsiv. Sie treffen instinktiv schlechte Entscheidungen und haben ein ausgeprägtes Talent dafür, sich in Gefahr zu bringen. Sie lernen überhaupt nichts aus ihren Fehlern. Sie haben auch wenig Gleichgewichtssinn, fallen leicht um und legen sich bevorzugt in kleinen Kuhlen, wo sie nicht mehr rauskommen. Sie versuchen, sich rauszurollen, rollen sich zu weit und dann stecken alle vier in die Luft. Verloren. Ich habe sogar eine gute Geschichte aus der Familie. Wenn wir noch Zeit haben für eine Geschichte. Meine Frau erzählt vom Urlaub in England mit ihren Eltern damals. Spazieren gegangen und dann haben sie panisches Blöcken gehört. Sie sind dem Blöcken gefolgt und haben ein Schaf gefunden, das sich in eine Grube stecken geblieben ist. Schwiegervater macht die Ärmel hoch, klettert rein in die Grube, hieft das Schaf raus, stellt es hin. Was macht das Schaf? Blökt noch lauter, rennt ein paar Meter, wieder in die Grube. Direkt wieder in die Grube. Ich bin aber noch nicht fertig mit der Aufzählung. Schafe sind ziemlich hilflose Tiere. Wehrlose Tiere, sie sind anfällig für alle möglichen Krankheiten, Zecken, andere Insekten und Parasiten. Schafe können nicht unterscheiden zwischen nährhaften und giftigen Pflanzen. Sie können auch schlecht entscheiden zwischen frischem, gutem Wasser und schlechtem, verseuchtem Wasser. Schafe haben praktisch keinen Orientierungssinn. Selbst wenn sie 100 Meter vor dem Pferd stehen, finden sie den Weg oft nicht. Sie kommen nur hin, wenn der Hirte sie führt. Und außerdem, Schafe tendieren dazu, sich gegenseitig zu mobben. Jesus sagt, wir sind Schafe. Das ist irgendwie wenig ehrenhaft. Aber es zeigt, er hat tiefe Menschenkenntnisse. Es gibt aber etwas, was den Ruf von Schafen doch rettet. Eine Eigenschaft, okay, ein paar mehr, aber ich konzentriere mich heute auf einen. Und das ist auch die einzige Eigenschaft, die Jesus nennt. Schafe hören auf ihren Hirten. Selbst wenn mehrere Hirten zusammen zu einer Wasserstelle gehen, also mit mehreren Herden zusammen, das ist kein Problem. Ich hätte gedacht, ich würde nur mit meiner Herde alleine zum Wasserstelle gehen. Aber das geht, das ist kein Problem, weil die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Das heißt, wenn der eigene Hirte ruft, dann kommen die Schafe. Wenn ein anderer ruft, ist denen egal. Da können die Hirten mit so vielen Herden, wie sie wollen, zur Wasserstelle gehen. Und der eine ruft und seine Schafe kommen heraus und gehen mit ihm. Also erstens war Jesus sagt, er ist der gute Hirte und zweitens sagt er, wir sind Schafe. Jesus ist der gute Hirte, weil er sein Leben für die Schafe gibt. Und wir sind Hirten, wenn wir seine Stimme hören. Das bringt mich zum letzten Punkt. Und das ist auch der Punkt, der mich am meisten getroffen hat. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich lese den ersten Teil und freue mich. Jesus kennt seine Schafe, Jesus kennt mich. Das ist super. Und sie kennen mich genauso, wie der Vater mich kennt. Und ich den Vater kenne. Jesus sagt, seine Schafe kennen ihn, wie er den Vater kennt. Wie kennt Jesus den Vater? Er kennt ihn wie sich selbst. Und ich, wenn ich sein Schaf sein will, soll ihn so kennen? Himmel, hilf! Ich bin verloren. Ich falle schon beim ersten, bin ich Jesus Schaftest durch. Ich höre auf seine Stimme nicht. Aber wenn ich seine Stimme hören will, dann muss ich seine Stimme auch kennen. Ich muss ihn kennen. Und da falle ich miserabel durch. Ich kenne Jesus kaum, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne ihn jedenfalls nicht so gut wie mich. Ich kenne ihn jedenfalls so gut wie meine Frau. Also, wenn ich überlege, mit wem Jesus gesprochen hat, als er das gesagt hat, dann wird es mir noch schwindlicher. Er spricht im Tempel mit einer Mischung aus normalen Menschen, aber auch Priestern und Schriftgelehrten. Das sind Menschen, die die Bibel auswendig gekonnt haben. Sie konnten jedes Wort aus der Bibel auswendig, also ihre Bibel, unser Altes Testament. Ich kann auf einer Hand sehen, wie viele Stellen ich auswendig kann. Ich kann grob zitieren von vielen Stellen. Ich kann grob erzählen, was in den meisten Büchern der Bibel steht. Aber auswendig, da bin ich weit davon entfernt. Die Menschen, die das gehört haben, hatten die beste Voraussetzung, Gott zu kennen. Sie kannten sein Wort. Ein kleiner Trost für mich. Buchwissen über Jesus ist nicht alles. Man sieht anhand dessen, was gerade diese Menschen danach gemacht haben, also wie sie auf Jesus reagiert haben, dass Gottes Wort zu kennen kein Garant ist, dafür ist, Gott zu kennen. Wenige Verse später werden sie versuchen, Jesus zu steinigen. Aber das ist nur ein Trostpflaster. Eigentlich ist es mein Privileg, so viele Bibeln zu besitzen, in mehreren Sprachen und Regale voller Bücher über Theologie, über Gott, über die Bibel, Archäologie, alles Mögliche. Nur richtig anwenden müsste ich sie alle. Richtig lesen, richtig auswendig lernen. Ich könnte Jesus deutlich besser kennen, als ich es tue. Aber wie ist es mit dem praktischen Wissen über Jesus? Wie gut kenne ich ihn? Kann ich unterscheiden, wenn er mich ruft, oder höre ich nur alle anderen Stimmen und seine nicht? Kann ich anhand von dem, was ich über ihn gelesen und gehört habe, einschätzen, wie er in Alltagssituationen agieren und reagieren würde? Kann ich anhand meiner täglichen Erfahrung mit ihm, meinen täglichen Kampf für seinen Wille in meinem Leben geschehen zu lassen, kann ich anhand dessen erkennen, wann ich auf dem falschen Weg bin, wann ich mich von ihm entferne? Wird mir ständig wieder bewusst, dass ich ein Schaf bin, dass ich ein Hirte brauche? Lasse ich mich auf den Weg zurückziehen oder gar schubsen, wenn es sein muss? Bin ich bereit, den Weg durch die Todesschattenschlucht zu gehen, wenn er mich dahin führt? Oder denke ich, wie üblich, ich kann selbst einen besseren Weg finden. Ich bin eigentlich nicht so schlecht. Eigentlich bin ich fromm. Ich komme schon zurecht. Kenne ich Jesus? Höre ich auf seine Stimme? Bin ich sein Schaf? Es ist die uralte Frage vom Garten Eden bis Garten Gethsemane. Vertraue ich den Hirten? Folge ich ihnen oder weiß ich besser Bescheid? Auf dem einen Weg werde ich zum frischen Wasser geführt und der andere Weg, der führt zum Verderben. Das hört sich sehr dramatisch an und es ist auch dramatisch. Aber der Weg dahin führt über viele kleine Schritte und es sind die täglichen Entscheidungen, die ich treffe. Das sind die Schritte, die mich zum Schaf machen oder mich von meinem Hirten wegführen. Darf ich Ihnen und euch und dir und mir etwas aufs Herz legen? Prüf, was in deinem Leben dich zu Jesus führt. Was führt dich von ihm weg? Und sei dabei bitte ganz ehrlich mit dir selbst. Wenn dir etwas hilft, dass du Jesus näher sein willst, dass du ihn mehr lieben willst, ihm ähnlicher sein willst, dass du ihm williger folgst und mehr bereit bist, seinen Willen in deinem Leben geschehen zu lassen, egal was es kostet, dann behalte das bei. Wenn es aber etwas gibt, was dich eher ablenkt oder wegführt, sodass du weniger Lust hast auf Jesus, auf sein Wort, auf Gespräche mit ihm, auf Gemeinschaft mit seinen Menschen, wenn er etwas macht, dass du Jesus langweilig findest, oder der Glauben fremd vorkommt oder komisch, lauf davon weg. Such deinen Hirten wieder. Und wenn du schon in der Grube bist, dann blöcke so lange und so laut, bis er dich herausholt. In deinen Überlegungen, was zu Jesus führt und was von ihm wegführt, ist nichts heilig. Alles darf auf den Prüfstand kommen, frei nach dem Ja, nach der Jahreslosung, prüft alles und behält das Gute. Wie du deine Zeit verbringst, wo und was du einkaufst, was du liest und hörst und schaust und spielst, wo und was du arbeitest, was du für die Gemeinde machst und wo du dich sonst engagierst. Wenn es dich nicht zum Jesus führt, willst du es wirklich machen? Jesus sagt, seine Schafe kennen ihn, wie er den Vater kennt. Seine Schafe hören auf seine Stimme, wie er sich dem Willen seines Vaters ergibt. Nicht, weil er muss, sondern weil er liebt. Jesus weiß, der Weg durch die Todesschattenschlucht führt zu grünen Auen, zum frischen Wasser. Der Weg führt nach Hause. Ich will so ein Schaf sein, der seinen Hirten kennt, liebt und vertraut, der seine Stimme folgt und ganz nah bei ihm sein will. Ich hoffe, Sie und ihr auch. Amen. In diesem Sinne, such doch den, lass alles andere stehen. Wir singen das Lied, Such, wer da will, 346.